111 Kilometer Akten.
Für die Interessen der Arbeiterklasse.
Der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Dagmar Hofestedt, Sprecherin des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und begrüße Sie gemeinsam mit Maximilian Schönherr, meinem Co-Host. Er ist Radiojournalist und Gründer des Archivradios im SWR.
Wir beschäftigen uns heute mit der HVA, der Hauptverwaltung A, oder auch oft Aufklärung genannt. Hauptverwaltung Aufklärung. Sie war ein Bereich des Ministeriums für Staatssicherheit, also des gern mit MFS abgekürzten Mielke-Imperiums. Die Hauptabteilung A war für die Auslandsspionage zuständig. Also nicht für das Ausspionieren der eigenen, der DDR-Bevölkerung, sondern klassischer Geheimdienst mit zahlreichen Spionen in Westdeutschland. Bei HVA steht das A einfach für A und nicht Ausland und auch nicht Aufklärung, oder?
Genau, da bewegen wir uns tatsächlich etwas in den Eingeweiden der Organisationsgeschichte des MFS. Das A steht als erster Buchstabe für die erste Verwaltung. Das ist angelehnt an die Darstellung dieser Organisationseinheit im sowjetischen Bruderorgan, wie das immer so schön heißt, beim KGB. Es ist also rein zufällig so, dass das A auch für die Aufklärung benutzt werden kann, aber ursprünglich innerhalb des MFS steht das nicht dafür. Die meisten Abteilungen sind ja nicht per se am Namen erkennbar, sondern zumeist mit römischen Ziffern benannt und dann muss man wissen, welche Abteilung damit gemeint ist.
Ja, da können wir eigentlich auch mal einen Podcast machen über KGB-Parallelen zum MFS. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Aber ich kehre zurück zum A, zum Auslandsspionagearm des Ministeriums für Staatssicherheit.
Wir verwenden für die Arbeit des MFS sowohl den Begriff geheimpolizeilich als auch geheimdienstlich. Geheimpolizei, weil das MFS ja nicht nur Informationen gesammelt hat, auf mehr oder weniger verbotene bzw. auch perfide Art und Weise, sondern weil es eben auch polizeiliche Befugnisse hatte. Stasi-Offiziere konnten verhaften, Vernehmungen durchführen und unterhielten auch eigene Untersuchungsgefängnisse. Diese waren übrigens bei uns im Podcast schon mal Thema, falls Sie das nachhören wollen, in Folge 15 und 19. Das ist der polizeiliche Anteil.
Konnten Mitarbeiter der Hauptverwaltung A nicht verhaften oder spielte das für den Auslandsdienst eh keine Rolle?
Na, das ist ein Stück weit auch Gegenstand des Gesprächs von heute. Wie aktiv hat sich die HVA im Feld verhalten und wie doll hat man das bemerkt? Also Verhaften zum Beispiel ist ja landläufig mit einer gewissen Ordnung der Abläufe versehen. Polizeiliche Ermittlungen, Tatverdacht, die Notwendigkeit einer Verhaftung. Die HVA ist ja so nicht in Erscheinung getreten, aber sie war zum Beispiel an Entführungen beteiligt. Per se kriminell und hier, wenn man so will, eine sehr illegale kriminelle Form von Verhaftung, bei der man auch nie wirklich die Hintermänner ausmachen konnte. Als Geheimdienst im Ausland und vor allem in der BRD wollte die HVA natürlich nicht in Erscheinung treten und insofern hat sie, wenn man das denn so bezeichnen möchte, diese Entführung als Verhaftung durchgeführt und ist dann in die DDR zurückgegangen. Ja, insofern ist es schwer zu sagen, durfte sie verhaften oder nicht, brauchte sie überhaupt Grundlagen. Es war jedenfalls klar, dass sie sich da sehr aktiv verhalten hat, auch in der Bundesrepublik.
Betrieb die HVA also Auslandsspionage wie die meisten Länder der Welt? Also quasi wie der Bundesnachrichtendienst, der dann auch im Osten herumspionierte?
Genau das war immer die Argumentation nach dem Ende der Stasi. Die HVA war ja in Anführungsstrichen nur formal Teil des MFS und ansonsten mit dem durchaus üblichen beschäftigt, nämlich mit der Spionage. Das ist aber, würde ich schon sagen, deutlich Schönfärberei, die nicht ganz zufällig sehr gezielt von den letzten Chefs der HVA in den 1990er Jahren, als es auch um die strafrechtliche Verfolgung der HVA und der Stasi im vereinten Deutschland ging, in der Öffentlichkeit gestreut wurde. Und auch das gehörte zum Arsenal der HVA, die Desinformation, die gezielte Manipulation von Informationen. Die HVA, das muss man wirklich so festhalten, war integraler Bestandteil des MFS, insbesondere bei der Arbeit in Westdeutschland. Und insofern kann man doch eher bezweifeln, dass sie wirklich etwas anderes war.
Die HVA kam bisher in unseren Podcasts allenfalls am Rande vor. Heute ziehen wir sie ins Rampenlicht. Wir präsentieren den Mitschnitt einer Veranstaltung, die im Januar 2018 auf dem Stasi-Gelände stattgefunden hat, direkt neben dem Gebäude, in dem die HVA bis 1990 ihren Dienstort hatte. Die Besucher der Podiumsdiskussion konnten an dem Abend die alten Diensträume der HVA im Haus 15 besichtigen. Ich war nicht da, du aber wahrscheinlich schon. Wo genau ist das Haus 15?
Also das ist so eine Art Riegel an der Südwestecke von diesem großen Stasi-Areal von der Zentrale in Berlin-Lichtenberg. Es ist so ein 10-stöckiges, funktionales und heute leerstehendes Bürohochhaus, das in den 1970er Jahren da so ums Eck gebaut ist und damit den Innenhof der Zentrale, also für Blicke von außen auch zu versperren, hat so eine Doppelfunktion. Und der Veranstaltungsort Haus 22 liegt also genau zwischen dem Innenhof und diesem HVA-Hochhaus, was da so um die Ecke gebaut ist. An dem Abend ging es um die Frage, ob die HVA eben die gute Seite der Stasi repräsentierte oder doch mit in den großen Topf gehört. Das Gespräch dreht sich um Entführungen, die Verfolgung von Fluchthelfern, Mordanschläge und die Versuche, diese Taten nach der Vereinigung durch die Strafjustiz zu ahnden.
In dem Gespräch, was wir gleich hören, ist eher in einem Nebensatz zu hören, dass die HVA ihre Akten nach der friedlichen Revolution, also 1990, selbst vernichten konnte. Wie konnte sie das so gründlich schaffen? Und fällt diese Lücke bei euch im Archiv groß auf? Ich habe mich damit im Audioarchiv nie beschäftigt, bisher nicht.
Also die Lücke ist absolut bemerkbar. Sie hat die umfängliche Aufarbeitung dieses Teils der Stasi auch deutlich behindert. Aber es sind durchaus ausreichend Spuren geblieben. Die elektronische Statistik der Stasi, die wir SIRA nennen, ist vorhanden, also wo sie statistisch erfasst hat, welcher Spion ihr welche Art von Informationen geliefert hat. Die HVA-Ausgangsinformationen, also die Berichte der HVA an die Staats- und Parteiführung, sind erhalten geblieben. Und in den Bezirksverwaltungen gab es ja Abteilungen, die der HVA unterstellt waren, in den 15 Bezirksverwaltungen. Und dort sind in Leipzig vor allem, aber auch in anderen, kleinere Überreste geblieben, sodass sich durchaus ein Bild bauen lässt. Aber es fehlen natürlich doch sehr große Teile.
Da kommen wir kurz zu ein paar Details, die wir vorab klären sollten. Es wird hin und wieder vom Operationsgebiet gesprochen.
Damit ist das westliche Ausland gemeint und in diesem Falle wirklich sehr konzentriert die Bundesrepublik, das Westdeutschland.
Dann fällt der Name Coburger.
Das ist der Chef der Hauptabteilung 8 im Ministerium, Karli Coburger, der für die Untersuchung und Ermittlung zuständig war.
Schlimmer Finger. Der kam mir schon ein paar Mal über den Weg.
Hat auch so einen Namen, den man sich gut merken kann, Karli Coburger.
Und ein Zeitzeuge lässt das Wort liquidieren fallen, kommt aus dem Lateinischen, verflüssigen, also töten. Um sein Leben bedroht sah sich der Mann durchaus und nicht ohne Grund. Ich habe aber schon öfter gelesen und zum Beispiel von Peter Riemann hier im Podcast Folge Nummer 26 gehört, dass liquidieren eher aus dem Verkehr ziehen meinte. Was ist jetzt gemeint?
Ich würde sagen, es kommt wie so oft bei Akten auf den Kontext an. Nicht immer ist mit liquidieren eindeutig das Töten gemeint, sondern oft auch einfach die zum Beispiel Auflösung einer Gruppierung oder die psychische oder moralische Zerstörung eines Menschen, damit er seinen Protest, seine Kritik nicht mehr weiterleben kann. Das ist auf eine andere Art aber auch schrecklich. Wir stellen heute mal selbst das Podium vor und steigen gleich mittels einer kurzen Filmsequenz in den Abend ein. Warum übernimmst du nicht die beiden Forscherinnen?
Kann ich gerne machen. Also da hätten wir Susanne Muhle, Historikerin und wissenschaftliche Leiterin der Gedenkstätte Berliner Mauer. Sie hat über die Entführungen der Stasi in den 1950er und 60er Jahren promoviert. Der Titel der Studie Auftrag Menschenraub. Dann Daniela Münkel, ebenfalls Historikerin, unter anderem die Herausgeberin eurer Edition Die DDR im Blick der Staatssicherheit. Sie hat mitgeforscht bei der unabhängigen Historikerkommission zur Aufarbeitung der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes und leitet seit 2021 den großen Bereich Forschung im Stasi-Unterlagenarchiv. Frau Münkel war unser Gast in der Podcast-Folge Nummer 10, wo es um das geheime Studienfach operative Psychologie ging.
Genau. Moderiert wird der Abend von Christopher Nehring, der 2018, als wir die Veranstaltung gemacht haben, Forscher beim Deutschen Spionagemuseum war, also unserem Kooperationspartner für den Abend.
Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, ein deutsches Spionagemuseum. Wo ist das?
Das gibt es schon ein paar Jährchen länger. Das ist am Leipziger Platz in Mitte.
Also in Berlin.
Natürlich in Berlin, aber nicht in Lichtenberg, sondern richtig sozusagen im Zentrum, in der Nähe des Potsdamer Platzes da, als Einrichtung, wo man sich mit allem, was in der deutschen Hauptstadt der Spionage so passiert ist, beschäftigen kann. Und natürlich dort auch mit der Stasi. Jedenfalls waren die unsere Kooperationspartner an dem Abend und er führt durch die Diskussion, zu der neben den beiden Forscherinnen auch zwei, ich sag mal, quasi Zeitzeugen gehören. Da ist einmal Joachim Lampe, ehemaliger Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof sowie Staatsanwalt bei der Bundesanwaltschaft. Er war in den 1990er Jahren mit den Ermittlungen gegen die HVA beschäftigt. Und dann sitzt als vierter Gast Wolfgang Welsch auf dem Podium, der ein sehr bewegtes Leben mitbringt, Publizist, Politologe, aber vor allem auch gefragt, weil er ein sehr findiger Fluchthelfer war, der die Stasi intensiv verfolgte. Welsch hat selbst versucht, 1964 aus der DDR zu flüchten, wurde gefasst und verbrachte Jahre in verschiedenen DDR-Gefängnissen, bis er 1971 vom Westen freigekauft wurde und von dort aus dann Fluchthelfer wurde, unter vielen anderen Dingen eben auch. Das Gespräch beginnt dann gleich mit einem Ausschnitt aus Der Stich des Skorpions, einem Film aus dem Jahre 2004, basierend auf der gleichnamigen Autobiografie von Wolfgang Welsch. In dem Film heißt er Wolfgang Stein. Es geht los in der Szene mit einem Gespräch der Stasi über ihn.
Im Augenblick wissen wir nicht, welcher Mittel er sich bedient. Uns ist nur bekannt, dass er in den letzten 3 Monaten 14 Bürgern die Flucht in die BRD ermöglicht hat. Dazu bedient er sich mittlerweile auch Helfer und Helfershelfer, die für ihn Kurierarbeiten übernehmen. Wolfgang Stein ist nicht der einzige kriminelle Menschenhändler, wie Sie wissen, aber er ist der effektivste. Tja. Sie drei werden ausschließlich operativ tätig. Aufklärung machen Sie den Mann transparent. Einmal im Monat werden die Informationen hier in meinem Büro zusammengetragen. Sobald wir wissen, wie das System funktioniert, legen wir es lahm und nehmen den kriminellen Stein fest. Herr Bungert wird Sie noch genauer instruieren. Sie alle drei reisen morgen über verschiedene Übergänge in die BRD ab.
Meine Verwendung?
Sie gehen auf eine Fortbildung an der Hochschule des Ministeriums für Staatssicherheit. Ja, Sie können gehen. Vierzehn Leute in 3 Monaten. Ist unglaublich. Und er hat erst angefangen. Ist eine Demütigung. Dieser Mann gibt unser System der Lächerlichkeit preis. Wolfgang Stein ist ein Staatsfeind, genau so wird er jetzt behandelt. Legen Sie eine Akte mit dem Titel Operation Skorpion an.
Mit welchem Inhalt?
Mit allen Dokumenten und Erkenntnissen, die für eine Liquidierung Steins erforderlich sind. Ja, falls diese notwendig werden sollte.
Herr Welsch, wenn Sie auch noch mal im Eingedenk der Eindrücke aus dem Film zurückgehen in der Zeit, was der Film ja nicht zeigt, sind die insgesamt 3 Mordanschläge, die auf Sie verübt wurden. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war der letztendlich der schlimmste, der Thallium-Giftanschlag, weitgehend ohne Beteiligung der HVA abgelaufen. Aber es gab einen weiteren Mordversuch an Ihnen, der unter Mitwirkung der HVA durchgeführt wurde?
Also nach meinen Erkenntnissen hat die HVA in 2 Mordversuchen ihre Finger gehabt, war sie verwickelt. Das war einmal England, 1980, denn die Logistik, die da zur Verfügung gestellt wurde, um den Anschlag durchzuführen, die trug eindeutig die Handschrift der HVA. Das kann eine Hauptabteilung 6, Heinz Fiedler, der übrigens mit einer kriminellen Handlungsanweisung wie Fluchthelfer, insbesondere ich, am besten liquidiert werden können. Liquidieren, MFS-Handbuch heißt töten. Der Chef der Hauptabteilung 6, Heinz Fiedler, hat damit promoviert zum Dr. Phil, hat sich dann leider später aufgehangen. Nein, es war England und es war Israel, wo also die HVA involviert war. insbesondere England war es der Scharfschütze, der unweit von London in einer Reihenhaussiedlung etwa 20 Meilen auf der M20 vor London links der Autobahn positioniert war. Ganz besonders witzig deshalb, weil ja Linksverkehr herrscht. Das heißt, ich war mit dem Mercedes Sprinter, mit dem wir da unterwegs waren und den ich chauffiert habe, gut zu erkennen als Ziel. Das kann eine Hauptabteilung 6 natürlich niemals logistisch bringen. Und Israel genau das Gleiche. Man stelle sich den Aufwand vor, den die HVA getrieben hat, ein in Darmstadt gekauftes Motorhome via Seeweg 8 Wochen über Nord- und Ostsee oder Nordsee und durchs Mittelmeer nach Haifa zu schippern, dort in Haifa den Wagen mir als Mietwagen anzudienen, noch mit deutscher Nummer, mit Darmstädter Nummer. Das konnte man nicht rechtzeitig hinbiegen. Bin ich übrigens oft gefragt worden, ja, bist du da nicht stutzig geworden? Nein, natürlich nicht, weil ich wollte auch nicht irgendwie so ein Fluchtsyndrom dem zum Opfer fallen, dass ich ständig um mich herum Gefahren sehe. Außerdem, wenn man im Urlaub in Israel ist, dann ist man besonders relaxed, dann nimmt man das sowieso nicht wahr und denkt, was kann mir hier schon passieren? Und genau dieses Fahrzeug war zu dem Zweck beschafft worden, dass man dort ein Essen zubereitet, wo man das zuvor in dem Film beschriebene Schwermetall Thallium dann untermischen kann. Deshalb in ein Motorhome, das könnte man natürlich auch, wenn ich zum Essen eingeladen werden würde in ein Restaurant, könnte man das da schnell mal reinmischen. Nur dazu hätte es einer besonderen Situation bedurft, nämlich keiner guckt hin und das ist keine Arbeit für einen Geheimdienst, insbesondere nicht dem sich elitär gebenden HVA. Das geht nur in der Abgeschiedenheit einer Bordküche in einem Motorhome, wo niemand da war. Da ließ sich das bequem unterbringen. Denn eins steht doch mal fest, bei allen Mordanschlägen musste es unbedingt vermieden werden, das war sozusagen die Conditio sine qua non, dass die DDR in irgendeiner Form involviert wäre, der friedliche Arbeiter- und Bauernstaat, der erste menschengerechte und menschenrechtliche Staat. Auf keinen Fall durfte da ein Zusammenhang oder eine Verbindung hergestellt werden. Deswegen diese wahnsinnige Konspiration. Und ich habe ja versucht, auch mit in Israel selbst lebenden Leuten, mit israelischen Journalisten, auch mit Deutschen herauszufinden, wer derjenige war, der damals den Wagen vermietet hat, in Wahrheit uns zur Verfügung gestellt hat. Aber das ist nie mehr eruiert werden oder konnte nie mehr eruiert werden. Auch die Frau, die damals dabei war, eine mögliche HVA-Frau, das wäre wahrscheinlich der erste Fall, wo eine Hauptamtliche dabei war, dass sie von außerhalb kam und keine amerikanische Jüdin war, als die sie zu unserer Reisegruppe stieß, lässt darauf deuten, dass sie also hauptamtlich unterwegs war und meinen IM und potenziellen Mörder angeleitet hat, nachdem dessen beiden vorhergehenden Mordversuche ja fehlschlugen.
Mhm. Weil Sie sagen, potenziell bedeutet, dass ich in Ihrer Akte, in allen Unterlagen, die Ihnen zur Verfügung standen, kein direkter Beweis dafür fand.
Ja, wohl wahr.
Für die hauptamtliche
HVA. Natürlich, und das spricht ja auch für den professionellen Charakter der HVA. Die wäre natürlich blöd. Kriminelle Verbrechen, und das waren ja alles durchweg kriminelle Verbrechen, das wussten die ganz genau, dass das kriminell war, jemanden zu töten, dass die das verborgen haben. Es gab ja auch kein Dokument, aus dem hervorgeht, ja, es bestand ein Schießbefehl. Das wurde alles diskret hinter den Kulissen, es wurde gesagt, ja, Grenzverletzer sind zu vernichten, aber es war nirgendwo festgehalten und genauso wenig wurde das festgehalten. Ich habe mit Herrn Grossmann telefoniert und habe ihn ganz klar darauf angesprochen, er hat nicht aufgelegt Und ich habe ihn gefragt, ob ihm da irgendetwas bekannt ist. Er müsste das doch wissen. Denn sein Kumpan, der Herr Bonsack, auch von der HVA, der hat auf ein Einlassen des Herrn Wolf, Herr Wolf hatte mal gesagt, ja, wir haben nichts mit dem ansonsten repressiven Teil des MFS zu tun. Woraufhin Bonsack in einem Spiegel-Interview noch 1997, glaube ich, sagte, er könnte kotzen, wenn er sowas hört. Die HVA war Fleisch vom Fleische des MFS und Herr Wolf war stellvertretender Minister des MFS, also das ganze Märchen von wir hatten damit nichts zu tun. Im Übrigen war hier kurz eingeblendet, natürlich hatten sie auch mit Ausspionieren von Fluchthilfeorganisationen zu tun. Und natürlich wollten sie dann auch die Feinde, wenn sie erkannt wurden, beseitigen, liquidieren. Ganz klar.
Herr Welch hat schon das Stichwort geliefert. Markus Wolf sagte, mit so etwas hatten sie nichts zu tun in der HVA. In den 90er Jahren gab es ja durchaus, wenn auch wenige Fälle, in denen das Gegenteil eigentlich sehr deutlich zutage trat. Frau Muhle, Sie haben auch diese, es sind im Speziellen drei Fälle, auf die wir wahrscheinlich noch ein bisschen ausführlicher kommen. Könnten Sie die nochmal nur kurz nennen und auch den spezifischen Charakter dabei, warum Wolfs Einlassung, damit hatte die HVA nichts zu tun, sehr falsch war in diesen Fällen?
Ja, also das Verfahren gegen Markus Wolf in den 90er Jahren, das erste, da wird Herr Lampe sicherlich noch was dazu sagen, richtete sich tatsächlich gegen die Spionagearbeit. Das zweite Verfahren dann aber tatsächlich der Vorwurf der Freiheitsberaubung in insgesamt 4 Fällen. Und dort ist er auch verurteilt worden zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren, die auf Bewährung frei ausgesetzt worden ist. Und diese 4 Fälle waren zum einen ein geflohener Stasi-Mitarbeiter, Walter Trehne, vielen von Ihnen vielleicht bekannt, da es einer der bekanntesten Entführungsfälle ist, 1962 aus Österreich entführt worden mit seiner Freundin damals. Also das sind 2 Personen. Dann eine weitere Entführung Mitte der 50er Jahre, Christa Trapp, eine Dolmetscherin, die für eine amerikanische Dienststelle in West-Berlin gearbeitet hat, für die sogenannte High Cock, den High Commissioner of Germany. Und die junge Frau ist tatsächlich mit ihrer Mutter zusammen verschleppt worden aus West-Berlin. Dazu kann ich, wenn gewünscht, tatsächlich auch noch Näheres erzählen. Und der dritte Fall und somit die 4. Person war Georg Angerer, der nicht entführt worden ist, sondern festgenommen worden ist in der DDR. Dann unrechtmäßig fast ein Jahr lang festgehalten worden ist, permanent vernommen worden ist. Und zwar hat die HVA da versucht, Informationen zu bekommen von den Angerer im Kontext einer Kampagne gegen Willy Brandt. Denn Angerer hatte in Norwegen Kontakt zu Willy Brandt, war später sozusagen dem Vorwurf ausgesetzt, dass er für die Deutschen, für die Gestapo kommunistische Widerstandskämpfer in Norwegen verraten hat. Und man wollte sozusagen eine Verbindungslinie zwischen ihm und Willy Brandt knüpfen, um sozusagen dann Willy Brandt an den Pranger stellen zu können. Das war die dritte Person.
Und was war in diesen bei diesen 3 Personen die spezifische Rolle der HVA, wenn es sie so gegeben hat? Wenn wir es eben abgleichen wollen mit dem Statement von Wolf, dass sie mit Gewaltverbrechen nichts zu tun hat.
Ja, das ist tatsächlich ganz interessant, weil Markus Wolf in diesem Prozess gesagt hat, wir hatten in der HVA kein Killerkommando, wir hatten keine Schlägertruppe. Und er sich tatsächlich ein wenig widerspricht, weil kurze Zeit später sagt er, dass sozusagen bei dieser Entführung von Walter Trehne aus Österreich, die er natürlich selbst nicht als Entführung, sondern als Festnahme bezeichnet, dass da sozusagen von Oberst Volk, also von einem Mitarbeiter der HVA, tatsächlich spezielle Mitarbeiter für diese Festnahme ausgewählt worden sind. Er hat aber in dem Sinne recht, und das ist sehr oft zu beobachten, auch bei Herrn Grossmann. Es ist sozusagen immer ein kleiner Kern Wahrheit in Ihrer Aussage. Nämlich, ja, es gab jetzt keine Abteilung im MFS, die für Entführung zuständig war, sondern es betraf sozusagen, es wurden immer dort IMs rekrutiert oder Entführungsgruppen gebildet in den Abteilungen, die sozusagen mit dem Opfer befasst war. Sprich, wenn es ein Geheimdienstmitarbeiter war, dann war oftmals auch die Hauptabteilung 2 aus dem Abwehrbereich involviert in die Entführung. Wenn es eine politische Organisation war, dann war es die Hauptabteilung 5. Bei Walter Trehne war es so, er war Mitarbeiter der sogenannten WTA, der wissenschaftlich-technischen Auswertung, einer Abteilung, die sehr eng mit der HVA kooperiert hat und dann nach der Flucht von Walter Trehne auch in die HVA integriert wurde. Und insofern lag es da recht nahe, dass dann auch die HVA federführend bei der Entführung war. Das hat Wolf sehr lange hat es bis zu seinem Tode abgestritten. Die Quellen sprechen da aber eine sehr eindeutige Sprache und da hat tatsächlich auch die Aktenvernichtung, also die Vernichtung der Akten der HVA nicht viel gebracht, da es die Überlieferung in den IM-Akten gibt und da findet sich unter anderem eine Notiz von Herrn Wolf, wo er schreibt, alle Unterlagen zu dieser Entführung, also auch da heißt es natürlich nicht Entführung in der Stasi-Akte, aber alle Unterlagen zu diesem Vorgang sind zu vernichten.
Also vielleicht schon sehr früh dafür gesorgt, dass von diesen Akten keine Spuren mehr übrig bleiben.
Sie hören
111 Kilometer Akten.
Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
Frau Münkel, dann Sie wollten kurz zum Fall Georg Angerer.
Der Fall Angerer liegt natürlich ein bisschen anders als diese Entführungsfälle. Der ist eher in den größeren Zusammenhang einzuordnen, gegen aktive Maßnahmen gegen die Bundesrepublik, nämlich die Bundesrepublik als narzisstisch unterwandert darzustellen und hier in dem engeren Zusammenhang die Kampagne der Staatssicherheit und vor allen Dingen der HVA gegen Willy Brandt, den man eben in den seit 50er und beginnenden 60er Jahren massiv bekämpfte, weil er als kalter Krieger in West-Berlin unterwegs war und sich dezidiert gegen das kommunistische Regime in der DDR geäußert hat. Also der Fall liegt noch etwas anders als diese tragischen Entführungsfälle, die Frau Mulia untersucht hat.
Wenn ich mich da recht entsinne, hat es doch auch wieder Markus Wolf im Fall Angerer ihn quasi zur Chefsache erklärt und damit ja auch in die, also nennen wir es mindestens ruppigen Verhörmethoden, ne, dezidiert mitgetragen.
Ja, also der Fall Angerer war erst bei der Bezirksverwaltung Leipzig angesiedelt und wurde dann nach Ost-Berlin gezogen und zwar, wie Sie richtig sagen, unter der Verantwortung von Markus Wolf. Das heißt, unterstreicht nochmal die Bedeutung dieses Falles. Und Angerer wird also in Haft genommen, damit er nicht in die Bundesrepublik flieht und dass sie ihn weiter nutzen können. Er wird wohl auch körperlich angefasst und wird dann genötigt, lange Ausführungen zu schreiben, die dann aber nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Und nach einem Jahr Haft ist Angerer ein ziemlich gebrochener Mensch und er taugt nicht mehr dafür, diese Kampagne zu führen. Es war eigentlich geplant, eine große öffentliche Medienkampagne mit Angerer gegen Brandt zu führen. Das ging nicht, erstens, weil Angerer offenbar nicht mehr in der Lage dazu war und zum Zweiten, weil man einfach die Beweise nicht gefunden hat, die man gesucht hat, nämlich der Willy Brandt als Gestapo-Spitze zu denunzieren.
Aber es war ja noch so, dass eben zu der Zeit der Einsatz von körperlicher Gewalt oder auf jeden Fall psychischer Gewalt zur Erzeugung von unwahren Aussagen zum Einsatz, zum propagandistischen Einsatz noch gut gehießen wurde, beziehungsweise aus späteren Zeiten haben wir keine Belege oder keine Quellen mehr dafür, dass das auch weiterhin angewandt wurde. Frau Muhler hat ja auch schon die Aufträge zur Vernichtung angegeben, sodass jetzt die Beispiele, die wir dafür haben, hauptsächlich aus den 50er Jahren stammen.
Also was diese körperliche Gewalt angeht, man bediente sich ja dann später anderer Methoden. Dann seit den 70er Jahren den sogenannten Zersetzungsmethoden, die auch die HVA angewandt hat in der Bundesrepublik gegen ehemalige Bürgerrechtler oder DDR-Bürger, die ihnen ein Dorn im Auge war und da ging man perfider los. Herr Jahn ist gerade gekommen, ihm hat man unterstellt, dass er für den BND arbeiten würde, um ihn damit bei den Bürgerrechtlern, die noch in der DDR waren, zu diskreditieren. Also mit solchen Methoden hat man dann gearbeitet. Es gab auch andere Fälle, wo wir aber keine Beweise haben und auch die Untersuchung, die im Nachhinein erfolgt worden, nicht zum Beweis führten, was auch vielleicht ein ganz bekannter Fall ist, der Fall des Fußballspielers Lutz Eigendorf, der aus der DDR beziehungsweise in die Bundesrepublik übergesiedelt ist und dann bei einem mysteriösen Verkehrsunfall in Braunschweig ums Leben kam. Da kamen dann relativ schnell die Gerüchte auf, dass die Stadtsicherheit dahinter stecken könnte, aber es gibt keinen Beweis dafür.
Herr Lampe, wir benutzen auch schon das juristisch besonders bedeutungsschwangere Wort Beweis. Als Historiker verstehen wir vielleicht manchmal was anderes darunter als Juristen, aber mit Beweisen für diese Taten, über die wir sprechen, haben Sie sich ja besonders ausführlich beschäftigt, auch mit dem Fehlen von Beweisen für bestimmte Sachen. Können Sie uns denn nochmal aus strafrechtlicher Perspektive beziehungsweise aus der Perspektive der Anklagevertretung unter anderem gegen Markus Wolf skizzieren, auf welche spezifischen Probleme Sie dabei gestoßen sind, diese Taten, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, nachzuweisen?
Vielleicht fange ich mit dem Fall Angerer an und knüpfe mal an das, was Frau Mühe sagte. Mir liegt daran, an diesem Beispiel herauszuarbeiten, was aus Sicht der DDR Legalität war. DDR-Legalität. Markus Wolf, der in der Tat unmittelbar diesen Fall mitbearbeitet hat, mit Hilfe eines Oberstleutnants aus der Neuen, dem Untersuchungsorgan, war sicherlich der Meinung, er dürfe all das, was er da getan hat. In der Strafprozessordnung der DDR war durchaus geregelt, wie ein Verdacht aufgeklärt werden muss, unter welchen Voraussetzungen ein Haftbefehl beantragt werden kann. Das MFS, und daran liegt mir jetzt, war an solche rechtlichen Grundlagen nicht gebunden. Das bedeutet außerordentliches Organ zum Schutz gegen Konterrevolution. Außerordentlich neben der Exekutive, neben der Legislative, neben der Justiz von diesen Gewalten in keiner Weise kontrolliert oder beeinflusst. Das will ich Ihnen an dem Beispiel Angerer nochmal klar machen. Angerer war als deutscher Kommunist in Norwegen, Willy Brandt auch. Beide hatten sich nur 35 in Norwegen kurz getroffen und dann ist ja Willy Brandt nach Schweden gegangen. Angerer arbeitete weiter als Dolmetscher für die Deutschen, natürlich auch für die Gestapo. Am Ende des Krieges haben die Norweger ein Verfahren gegen Angerer eingeleitet und festgestellt, dass ihm nichts vorzuwerfen ist. Zahlreiche Gefangene haben gesagt, er habe sich immer bemüht um sie. Angerer ist dann in die DDR zurückgegangen und auch dort wurde zunächst ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Auch dieses Verfahren endete damit, dass ihm nichts vorzuwerfen ist. Und jetzt kommt 59 Jahre später, Willy Brandt ist regierender Bürgermeister, Wolf, und Wolf fällt ein, dass man die Geschichte, den Kontakt Angerer-Brandt doch für eine Agitation gegen Willy Brandt einsetzen kann. Er unterschrieb den Haftbefehl in dem Bewusstsein, dass auf sonst legalem Wege in der DDR ein solcher Haftbefehl nicht zu erlangen war. Und hat diesen Haftbefehl auch 2-3 Mal verlängert. Als kleine Pointe dazu, 2-3 Mal kam der Vernehmungsoffizier und legte das nun vor, was Angerer da geschrieben, gesagt hatte, mehr als dass Willy Brandt ein ganz verkommener Mensch ist, stand da auf 7-8 Seiten auch nicht drin. Es war nichts Greifbares. Und selbst noch nach der dritten Vorlage stand da nicht sehr viel mehr drin. Und Wolf hat wieder verfügt, dass die Haft fortzusetzen sei. Hat Erich Mielke gesagt, jetzt ist Schluss. Kleine Pointe. Soweit zu diesem Fall DDR-Legalität. Das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man gerade aus strafrechtlicher Sicht fragt, können denn die DDR-Gesetze in irgendeiner Weise rechtfertigen, dass das Eingebundensein in dieses System, in welchem Umfang hat es rechtfertigende Wirkung? Generell, wie die MFS-Offiziere überwiegend meinen, gar nicht oder zum Teil, unter welchen Voraussetzungen. Nun zu dem für mich nicht ganz so erfreulichen Zusammenhang, Herr Welsch, als Staatsanwalt, wenn Sie einen Staatsanwalt einladen, dann kann der nur juristisch und rechtlich argumentieren, aus dem Rahmen, den die Rechtsordnung uns vorgibt. Und mit dieser Darstellung von Herrn Welsch kann ich natürlich keinen Markus Wolf wegen versuchten Totschlag oder versuchten Mord anklagen. Das reicht nicht hinten und nicht vorne. Ich stimme Herrn Welsch in zwei wohl den entscheidenden Zusammenhängen durchaus zu. Der operative Aufwand, den Sie angesprochen haben, den kann die HVA leisten. Herr Welsch sagte, kann nur die HVA leisten. Nee, die Hauptabteilung 8 kann das in gleicher Weise, wenn nicht sogar noch besser. Die HVA 8, Ermittlungen und Observation, sowohl in der DDR wie in und nach dem Operationsgebiet, wie es so schön hieß, war speziell für diese Dinge zuständig. Ich kann später noch darauf zurückkommen, gerade für die Unterwanderung und Bekämpfung von Fluchthilfeorganisationen und auch für die Vorbereitung von Tötungsdelikten. Das haben die gemacht, das haben wir in der Anklage gegen Coburger und andere Offiziere der Hauptabteilung 8 ausführlich dargelegt. Das ist der erste Gesichtspunkt, die Logistik. Ja, die Logistik hatten sie, aber die 8 hatte es auch. Der zweite Punkt, es ist ihnen zuzutrauen, so kann man es übersetzen, wir haben Statuten der HVA zur AGMS, Arbeitsgruppe Minister S, geleitet von Oberst Stöcker, deswegen sagen auch einige Arbeitsgruppe Stöcker, die für diese Dinge erst einmal von der Organisationsstruktur der HVA zuständig war. Und die Statuten, die Beschreibungen, die sehr detaillierten Beschreibungen sind durchaus so, dass all das, was Herr Welsch ihr erzählt hat, in dieses Auftragsschema, in dieses Zuständigkeitsbild hineinpasst. Wir haben das auch dargestellt, wir haben es auch Markus Wolf vorgeworfen. In dem ersten Urteil gegen ihn ist das auch ausführlich dargelegt. Es ist allerdings auch festgestellt, dass eine konkrete Umsetzung von Tötungsaktionen der AGMS nicht festgestellt ist. Zutreffend ist dargestellt worden, die Fälle dargestellt worden, in denen die HVA selbst unmittelbar an Kapitalverbrechen, wie wir es nennen, beteiligt war. Das ist der Fall Träne. Es ist durchaus richtig, bei solchen Aktionen haben mehrere Abteilungen zusammengearbeitet und Markus Wolf war unmittelbar dabei. Es hat permanent Besprechungen gegeben, in denen dann der unmittelbare Einsatz der IM, wir lotsen Träne und Frau Schöne nach Österreich und von Österreich locken sie in einen Steinbruch in der Tschechoslowakei. Das ist alles unter Einbindung auch von Markus Wolf mit erörtert worden und umgesetzt worden und befohlen worden. Ich glaube, die Aussage vornehme HVA, da muss man in der Tat nur die Statuten lesen und sich die Fälle angucken, um zu sagen, das ist natürlich Humbug. Das kann wirklich niemand glauben.
Frau Münkel, wenn ich vielleicht zu Ihnen kommen darf, das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Abteilungen, auch wenn am Ende zum Beispiel Markus Wolf unterschreibt oder anweist, ist es dann dieses Zusammenspiel der Abwehr und der Aufklärung, das halbwegs nach 1990 einerseits abgestritten wurde, andererseits wieder, wie auch die Eingangszitate von Werner Grossmann unterstreichen, immer wieder genannt wurden, aber nie im Zusammenhang, sagen wir mal, mit den schmutzigeren Sachen, wenn es um die Verantwortung darum ging, wer die trug, da war die HVA auf einmal ein ganz eigener struktureller Bereich.
Es ist natürlich von der Struktur so gewesen, da haben Sie recht. Die HVA ist natürlich federführend für die sogenannte Westarbeit, also den geheimdienstlichen Teil des Ministeriums für Staatssicherheit, zuständig gewesen, aber eben nicht allein. Diese sogenannte Westarbeit war eine Gesamtaufgabe des Ministeriums für Staatssicherheit, in die fast alle Hauptabteilungen involviert waren, auf die verschiedenste Art und Weise. Die HVA fühlte sich aber dennoch innerhalb des Gefüges des MFS als Art Elitetruppe, also schon was Besseres als der Rest. Dass man nach 1990 so vehement natürlich auch Dinge abstreiten konnte, hängt natürlich nicht zuletzt damit zusammen, dass die HVA in die Lage versetzt wurde, ihre Akten selber zu vernichten. Wo keine Akten da sind, wird es dann schwierig. Und deswegen fehlen eben ganz in solchen Fragen fehlen die letztendlichen Beweise. Nichtsdestotrotz können wir natürlich einiges durch die Überlieferung der anderen Hauptabteilung rekonstruieren, aber eben nicht alles. Und dieser Mythos, der sich dann auch nach 1990 der HVA gehalten hat, wird unter anderem auch deswegen ermöglicht, dass die Akten nicht da sind, dass die einige ehemalige führende Mitarbeiter der HVA da sehr umtriebig sind und Geschichtspolitik betreiben, nach dem Motto, wir wissen, wie es war und wir können es euch erzählen. Das ist das eine. Und das andere geriert man sich natürlich als Opfer der Siegerjustiz der Bundesrepublik Deutschland.
Also hat man vielleicht an diesem Mythos oder dieser Legende, wie Markus Wolf persönlich auch schon recht früh gearbeitet und auch dafür gesorgt, dass so wenig wie möglich über die schmutzigeren Sachen im eigenen Haus überhaupt verbleibt.
Ja, dieser Mythos HVA, der ist natürlich schon zu DDR-Zeiten bedient worden. Der Markus Wolf, den keiner kannte, 1979 taucht dann das Bild auf im Spiegel, was da irgendjemand in Schweden geschossen hat, und der geriert sich ja auch ganz anders. Dieser intellektuelle Typ aus der Familie, das ist schon etwas, was anders, was sich die Leute eben nicht unter einem Stasi-Mitarbeiter oder einem führenden Stasi-Offizier vorgestellt haben. Und das ist eben auch Mythos und vor allen Dingen eben auch dieses Pflegen des Geheimen auf eine ganz besondere Art.
Das war zuletzt Frau Prof. Dr. Daniela Münkel, jetzt Leiterin der Forschung im Stasi-Unterlagenarchiv. Sie hat sich stark mit dem Wirken der HVA in den 1950er und 60er Jahren beschäftigt. Zuvor die Historikerin Dr. Susanne Muhle, Autorin der Studie Auftrag Menschenraub, in der unter anderem die Rolle der HVA bei Entführungen aus dem Westen in die DDR beschrieben wird. Dann Joachim Lampe, ehemaliger Bundesanwalt beim BGH und als solcher in die Strafverfolgung der HVA nach 1990 eingebunden. Und schließlich hörten wir Dr. Wolfgang Welsch, der im westlichen Ausland von der HVA verfolgt wurde.
Und wie immer zum Ausklang eine akustische Begegnung mit dem Archiv. Der ganz zufällig ausgewählte Schlusston ist diesmal nicht so ganz zufällig. Vom Leiter der HVA, Michael Wolf, gibt es ansonsten wenig zu hören, hier aber hören wir ihn.
Mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MFS. Am 14. Mai 1970 fand eine SED-Kreisleitungssitzung statt, auf der auch Markus Wolf, langjähriger Stellvertreter Erich Mielkes, redete. Der Leiter der Auslandsspionage schätzte das am 21. Mai 1970, also eine Woche später, anstehende zweite deutsche Gipfeltreffen zwischen Willy Stoph und Willy Brandt in Kassel ein und sprach über die Absichten der Regierung in Bonn. Aus den insgesamt knapp 4 Stunden hören wir gut 3 Minuten.
Die Absicht der Bonner Regierung, Erfurt und Kassel zum Instrument einer erpresserischen Politik zur Schaffung neuer Ausgangspositionen des politisch-ideologischen Eindringens in die DDR zu machen, zeigt sich daran, dass bis heute, nun schon ein halbes Jahr, keine Stellungnahme zum DDR-Vertragsentwurf, der die Grundfragen beinhaltet, erfolgt ist. dass im Gegensatz dazu, und das ist in Kassel mit Sicherheit zu erwarten, ist uns auch bekannt, Versuche unternommen werden, der DDR Gespräche und Verhandlungen über den gesamten Katalog der westdeutschen Forderungen nach sogenannten menschlichen Erleichterungen, das heißt nach Öffnung der Tore für den westdeutschen Imperialismus, aufzuzwingen. Im Hinblick auf das Treffen in Kassel am 21. sind die taktischen Überlegungen der Bundesregierung besonders darauf gerichtet, eine langfristige Verhandlungsperiode, das heißt den Dialog zu erreichen, mindestens 1,5 bis 2 Jahre. Es geht der Bonner Regierung zunächst um eine Institutionalisierung der Gespräche und Kontakte mit der DDR. Durch die Einrichtung von Kommissionen, die konkrete Fragen der Zusammenarbeit und Annäherung zu behandeln hätten, und um die Vereinbarung eines weiteren Treffens zwischen den Regierungschefs im Herbst dieses Jahres. Mit dem, was ich jetzt gesagt habe, ist, glaube ich, die gesamte Konzeption der westdeutschen Seite umrissen. Um mehr geht es nicht. Nun klingt ja einiges davon für den naiven Sterblichen recht logisch. Warum soll man nicht Kommission, wenn man sich über die Grundsatzfragen nicht verständigen kann, erstmal Kommission bilden und dann kann man reden. Und deswegen ist das Aufzeigen dieses Gesamtzusammenhanges so wichtig, sonst versteht man das nicht. Sechstens, dieses Ziel, die Umgehung der Hauptfragen und die Schaffung eines ständigen Instrumentariums für Demagogie und Aufweichung, ist Bonn einiges wert. Im Interesse der Aufrechterhaltung der Kontakte ist die Bundesregierung zu Konzessionen auf Teilgebieten bereit, weil damit gleichzeitig die Diversion zwischen den sozialistischen Ländern erfolgen soll. Das heißt, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Sie hörten
111 Kilometer Akten.
Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.